Herzlich willkommen zu dem Pfingstgottesdienst. In unserer klassisch traditionellen Art machen wir natürlich keinen Pfingstgottesdienst am Pfingsten, sondern wir machen einfach weiter mit dem David. Genau. Letztes Mal hat er Festmahl gehabt, der David. Es hat schon Chateaubriand noch besseres gegeben, geistlich gesehen, der Verheißung, die er bekommen hat. Und heute geht es ein bisschen anders weiter. Ziemlich anders sogar. Wir kommen in den Kapiteln, die wir heute anschauen, kommen wir wirklich in die Szene, wo der David am Kämpfen ist. Wo es geht um Kriege, um Mord und Totschlag. Und heute ist 300 direkt dagegen. 300 reicht definitiv nicht. Es ist ein interessanter Abschnitt und Ich will aber bewusst, bevor wir den Abschnitt anschauen miteinander, ich werde ihn nicht vorlesen, er ist nicht ganz so freundlich zum Vorlesen, wir werden ihn so ganz grosszügig erzählen. Und zwar kämpft er gegen 5-6 verschiedene Völker und er gewinnt immer und der Herr hat es gut gefunden, wie er kämpft und nimmt einen Haufen Gefangene, nimmt einen Haufen Tribut, nimmt einen Haufen Geld und Gold ein und tut das für den Tempel brauchen. Das ist so eine kurze Zusammenfassung. Das ist so, wir werden ein paar Details schon noch anschauen, aber ganz grob gesagt ist es das. Und in dieser Zeit hat er einen Psalm geschrieben. Das ist der Psalm 60. Und ich werde mit euch den Psalm 60 mal anschauen, um zu zeigen, mit was für einer Haltung er drin war. Weil, ich weiss nicht, wie es euch geht, und mir ist es definitiv so gegangen, dass wenn ich das gelesen habe, ich kenne die Geschichte schon, dass ich das Gefühl hatte, ja, was ist denn überhaupt los? Das ist ja eine Riesensache. Einerseits habe ich es gut gefunden, weil es offensichtlich ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Aber irgendwo das Motiv aus Herz dahinter habe ich, glaube ich, erst wirklich verstanden, als ich den Psalm 60 etwas genauer angeschaut habe, was der Psalm 60 aussagt, mit was für einer Situation, mit was für einer Haltung der David in dieser Phase von seinem Leben unterwegs war. Psalm 60. Ein güldenes Kleinod Davids vorzusingen nach der Weise Lilie des Zeugnisses zur Belehrung. Ein güldenes Kleinod zur Belehrung. In dieser Phase, wo wir dann genau anschauen werden, denkt einfach wirklich an das. Oder? Und zwar, als er mit den Armeen von Mesopotamien und den Armeen von Zoba Krieg führte, als Joab umkehrte und jeder mit im Salzsack schlug 12.000 Mann. Ein Kleinod zur Belehrung. 12.000 Mann. Gut, also. Gott, der du uns verstoßen und zerstreut hast und zornig warst, tröste uns wieder. Der du Erde erschüttert und zerrissen hast, heile ihre Risse, denn sie wankt. Du ließest deinem Volk Hartes widerfahren, du gabst uns Wein zu trinken, dass wir taumelten. Das ist die Situation. Es geht hier nicht um irgendwelche heroischen Taten, wo man sich entsprechend egozentriert, narzisstisch profilieren kann, sondern es geht um etwas ganz anderes. Er kämpft hier, weil das Volk Israel Konsequenzen von seinem Handeln trägt. Und die waren offensichtlich nicht ganz ohne. Und zwar, ja, der Herr hat sie verstoßen, er war Frucht über sie. Er hat die Erde so geschüttert, dass es Rissen geht im Boden, dass es Spalt gegeben hat. Und das Volk Israel hat Herz erfahren und sie sind fast. Das ist die Situation vom Volk Israel. Und mir ist wichtig zu sagen, dass der Abschnitt auch äußerst interessant prophetisch für uns Menschen redet in unserem Leben. Weil die Beschreibung hier, die kann extrem gut auf ein Menschenleben zutreffen. Du bist irgendwie gelaufen, irgendwie. Am Anfang läuft jeder Mensch sowieso irgendwie. Du bist irgendwie gelaufen, du hast, weiss nicht was, für lustige, komische Muster im Leben gehabt, du hast schlechte Entscheidungen getroffen und du trägst Konsequenzen von deinen schlechten Entscheidungen. Das ist einfach so. Das ist ein universelles Prinzip. Ob der Herr kennst oder nicht, spielt gar keine Rolle. Das ist so. Du trägst Konsequenzen von deinen schlechten Entscheidungen. Und hier geht es im Volk Israel genau gleich. Und das ist die Situation. Das ist die Situation von dem Kampf, wo der David jetzt drinnen steht. Oder? Das Volk Israel, jedes Mal, nach einem guten Richter ist wieder Bach abgegangen, und zwar schlecht, und dann ist ein König gekommen, sowieso keine gute Idee laut dem Herr. Und der König Saul hat auch nicht unbedingt das gemacht, was er wollte. Und es ist auch nicht gelungen. Und er hat vielleicht sowieso nicht besiegt. Oder? Und sie tragen Konsequenzen und haben einfach echt Ärger. Sie haben einen ganzen Haufen Finder auf ihrem Land. Und das ist die Situation. Oder? Und nachher kommt ein interessanter Lichtblick, ein interessanter Blick in die Situation hinein. Und das war immer gsi. Und das sehen wir ja auch, wenn wir die Geschichte grundsätzlich ein bisschen kennen vom Volk, das ist immer so gewesen. Du hast doch ein Zeichen gegeben, den die fürchten, damit sie fliehen können vor dem Bogen, dass deine Freunde errettet werden. Dazu hilf mir mit deiner Rechten oder höre uns. Da hat er immer wieder gehabt. Vielleicht mal Kinder. Der Elia gesagt, ich bin der Einzige gewesen. Bachkrit, ich bin der Einzige gewesen. Der Herr hat gesagt, hey, ich habe mir noch 7000 Mal übrig gelassen, wo sie ich nie nicht beugt haben. Und das sind die Situationen. Du hast mir ein Zeichen gegeben, dass ich mich schützen vom Bogen schützen. Wer will, kann in der Krisensituation dem Herr sein Reden hören und sehen, damit er daraus rauskommt und nicht gerade schlussendlich weiss, so schön, ob er gar alles ist. Sondern einen Weg daraus herausfindet. Und das ist die Situation. Und nachher kommt er jetzt auf die Situation, wo er sagt, okay, das ist gsi. Ich weiss, wir tragen Konsequenzen von dem. Du hast aber denen, die ich will, eine Möglichkeit gegeben. Und jetzt, Gott hat in seinem Heiligtum geredet. Ich will frohlocken. Ich will Sichem verteilen und ausmessen das Tal Sukkot. Gilead ist mein ist Manasse. Ephraim ist der Schutz meines Hauptes. Judah ist mein Zepter. Moab ist mein Waschbecken. Meinen Schuh werfe ich auf Edom. Verließ der Land ja auch mit mir zu. Das ist Letzte Vers, das waren drei Finder und er permanent mit ihnen zu catchen hatte, und mit auf die werden garantiert zu reden kommen. Und die hat gesagt, die nehmen wir ein. Oder? Wer wird mich führen in die feste Stadt? Wer geleitet mich nach Edom? Wirst du es nicht tun, Gott, der du uns verstoßen hast, und ziehst du nicht aus, Gott, mit unserem Heer? Schaff uns Beistand in der Not, denn Menschenhilfe ist nichts Nütze. Da. Ich habe den Psalm gelesen vor ein paar Wochen, weil ich gerade durch die Bibel lesen bin und irgendwann ist nachher schlussendlich im Verlauf der Zeit gekommen zu den Psalmen. Und das ist der Vers, der Psalm habe ich gelesen und der Vers ist mir überhangen von nur dem zweiten Teil. Denn Menschenhilfe ist nichts Nütze. Heute, Menschen helfen euch nicht. Überhaupt nicht. Hängt euch nicht an Menschen. Es kommt nicht gut. Und an die, die dann hängen, die verurteilt er nachher. Wir wissen, von was wir reden. Menschenhilfe nützt nichts. Hängt euch nicht den Menschen um den Hals. Ist völlig vernichtet. Ich muss die Bibelstelle jetzt schnell lesen zu diesem Thema. Wir haben darüber gehabt, gell? Es ist schon das Thema. Also, jetzt, hört zu, Jeremia 17. Jeremia 17. Ich glaube, ab Vers 6 oder so. Ab 7. Einer daneben geht noch. Kannst du noch einblenden? Hast du nicht? Super. Also. Gesegnet ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Ah, das wäre das Gleiche. Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt, denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Genau. Ah, Vers 5 war es. Schon nicht daneben, aber der andere Weg. Ja, ist gut, jetzt haben wir mit dem Guten angefangen. Jetzt. So spricht er, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht vom Herzen vom Herrn. Der ist ein Strauch in der Wüste und wird nicht sehen, dass Gutes kommt, sondern wird bleiben in der Würre der Wüste, in unfruchtbarem Lande, wo niemand wohnt. Jetzt könnt ihr auslesen. Hängt ihr noch an Menschen oder hängt ihr noch an Herr? Wenn ihr noch an Menschen hängt, wird es so kommen. Verflucht ist der Mensch, der Fleisch für seinen Arm hält. Hängt euch nicht an Menschen. Je länger wir unterwegs sind mit dem Herr, desto mehr sehen wir das. Hängt euch nicht an Menschen, nicht einmal die Guten. Hängt euch nicht an uns. Das ist keine gute Idee. Ich sage, nimm sie gut. Aber hängt es nicht, hängt nicht an uns. Wirklich nicht. Hängt nicht an Herr. ist die einzige Chance. Und dafür, dass wirklich erkannt wird, hat gesagt, das finde ich so wirklich spannend, hat die gesagt, eben wirklich, hey, wer will uns helfen? Denn Menschenhilfe ist nichts nützen. Und so mit dieser Haltung sind wir gegangen, mit Gott wollen wir Taten tun, er wird unsere Feinde zertreten. Das ist seine Situation, das ist seine Haltung im Ganzen. Und so gehen wir jetzt in die Geschichte rein und schauen ein bisschen an, was da Spezielles drinnen auffällt. Bei diesen x Völkern, die nicht bekämpfen müssen.
Guten Abend zusammen. Schönen Pfingstabend. Schön sind wir da, trotz dem genialen Wetter, das Schönste von Mai. Ja. Genau, ihr habt jetzt die Geschichte, ja, können Sie wirklich mal daheim lesen. Es geht um 2. Samuel 8 und 2. Samuel 10. Eben, es ist wirklich eine brutale Geschichte. Die Völker sind hergelegt worden, abgemessen worden mit der Schnur. Und 2/3 tot, 1/3 hat dienet. Immer 2 Messlinge in einer Schnur sind tot worden, 1 Messlinge hat ihm dienet. Genau, ist wirklich eine brutale Geschichte. Und manchmal merke ich auch einfach, die Geschichten müssen wir nicht beurteilen. Manchmal in der heutigen Zeit, ich glaube, wir können uns die Situationen gar nicht vorstellen. Es ist schon einfach, entweder wirst du tot oder du tötest. Entweder oder. Und manchmal kann man sich das heute gar nicht mehr so vorstellen, wie das so geht. Und ich glaube, wir müssen es manchmal auch nicht beurteilen. Also es gibt ganz viele Grauzonen, warum der Herr Sachen macht. Aber wie der Marc schon gesagt hat, anscheinend hat der David hier nach dem Willen vom Herrn gehandelt. Im 2. Samuel 8, 15 heisst, so war David König über ganz Israel und er schaffte Recht und Gerechtigkeit seinem ganzen Volk. Die Philister, die militärische Dominanz in dieser Zeit, erinnert euch daran, es hat Zeiten gegeben, wo nur die Philister Waffen gemacht haben. Nur die Philister hatten Schmiedinnen gehabt. Israel hat nichts gehabt. Das waren Zeiten, die haben manches Jahr unter diesen Philister gelitten. Und wenn sie nicht Philister getötet haben, die Philister haben ein Ziel gehabt, Israel umzubringen, und zwar alle. Und jetzt mit dem David hat das Machtverhältnis langsam angefangen zu kippen. Ich habe mich nachher auch wieder an die Geschichte erinnert, Goliath. Das war ein Philister. Und dann hat gerufen. Der hat Gott verhöhnt, der hat Israel verhöhnt. Israeliten haben Angst gehabt, alle haben Angst gehabt. Und dann hat man gedacht, so, das wird die Schlacht sein, die Philister gewinnen. Und dann ist der David gekommen, als 17-jähriger Bub etwa, und hat sich dem Goliath gestellt. Eigentlich völlig chancenlos. Der David hat dort sein Leben riskiert für den Plan vom Herrn. Er hat auf den Plan vom Herrn vertraut und gewusst, hey, er wird uns retten aus dieser Philisterhand. Das war seine Haltung. Und so hat er jetzt auch die Philister besiegt. Und langsam hat das gekippt, das Fachverhältnis hat gekippt und der David hat angefangen zu herrschen gegen die ewigen Feinde. Nicht vergessen, der Saul hat den Auftrag schon gehabt und hat es nicht geschafft. Und der David jetzt schafft. Und man ist einfach auch, wie ist es in unserem Leben? Die ewigen Feinde, die Philister. Der Saul hat sie schon gehabt, die sind schon vorher da gewesen. Das war schon manches Jahr ein Dorn im Auge von Israel. Die sind immer wieder gekommen. Da ist schon viel Blut gefossen gegenseitig. Und ich habe mir auch, was für Feinde haben wir in unserem Leben? Vielleicht eben auch schon über Generationen. Und wie bekämpfen wir sie? Gehen wir die Sache wirklich an mit dem Herr oder sind wir selber gross wie ein Saul und schaffen es nicht und lassen sie letztendlich stehen? Akzeptieren wir sie? Machen wir irgendein Bündnis? Machen wir irgendeinen Zwischenhandel? Was auch immer. Was machst du mit deinen Feinden, die schon seit Jahren lang sind? Die Lebenslügen, die immer wieder kommen. Die Minderwertigkeit, die Ablehnung, der Stolz, der Familienstolz, der immer wieder kommt. Die Minderwertigkeit, die immer wieder da ist. Was auch immer wir für Philister haben in unserem Leben, Jesus will uns wirklich befreien von denen. Und uns freisetzen. Manchmal sind es nicht nur Philister, sondern andere Sachen. Der David hat Philister gehabt, er hat Moabiter gehabt, hat den König von Zoba gehabt, er hat Aramäer gehabt und so weiter. Und der David hat das Volk befreit und hat die Grenzen, die eigentlich vorgesehen waren, anfangen zu festigen. Und im 8,6 heisst, denn der Herr half David, wo er auch hinzog. Also ich merkte, das ist mein Wunsch, mein absoluter Wunsch, wo immer ich hingehe, dass mir der Herr hilft. Die Frage ist nur, viel fragen wir uns, ist Gott mit uns? Aber wir sollten uns viel mehr fragen, ob wir mit Gott sind. Mit 17 hat David sein Leben riskiert, einfach wegen der Ehre Gottes. Und hat sich dem überlegenen Goliath gestellt. Der David hat immer ein Interesse gehabt am Willen von Gott. Und ich merke, manchmal wollen wir, dass der Herr einfach mit uns ist. So in meinem Alltag, in meinen 300 Wünschen, die ich habe in meinem Tag, wo einfach sich nur um Miriam dreht. Das will ich und das will ich und das will ich und da will ich noch und da muss man helfen und dort und da ist ein mühsam und das ist ein mühsam und macht es mir ein bisschen einfacher und macht es mir ein bisschen besser. Es gibt Äpfel von morgen bis am Abend. Und dann wollen wir, dass Gott mit uns ist. Es wird nicht funktionieren. Die Frage ist, sind wir mit dem Herr? Sind wir in dem Sinne, wo der Herr machen will? Der David steht hier ganz klar im Willen vom Herrn. Da die Eroberungen, die er wollte. Im 1. Mose 15,18 heisst es, an dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen gebe ich dies Land von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom den Euphrat. Das ist vorhergesehen. Das hat der Herr im Abraham gesagt und der David ist hier am Einnehmen. Der hat nicht einfach selber irgendwelche Machtspiele abgelassen. Der hat nicht einfach selber gerne Leute dort. Der hat nicht einfach gerne seine Pokale hier hängen, was für Moabiter, Philister, Aramäer und so weiter er schon dort hat. Er hat auch nicht einfach das Geld davon, als er noch ein schöneres Haus bauen kann, sondern er ist im Auftrag vom Herrn unterwegs. Und das sieht man manchmal von außen nicht einfach gerade schwarz-weiß. Ich kann nicht beurteilen, ah, der ist mit dem Herrn unterwegs, der macht, was der Herr will, und der macht einfach sein eigenes Spiel. Das geht manchmal nicht so. Und im David, seine Spiele haben gar nicht fromm ausgesehen. Und manchmal beurteilen wir den, ah, das hat noch so gut ausgesehen, der hat noch so fromm ausgesehen, das ist mit dem Herrn, und ah, nein, das nicht. Und du manchmal so zack, zack, zack in unserem Kopf beurteilen. Das ist es aber nicht. Wo Jesus das Vater unser betet hat, ist noch mehr so interessant, wenn er heißt: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und erst noch einer kommt und gib uns unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schuld. Und ich merke, wir haben das ganz viel umgekehrt. Zuerst kommt und gib mir mein tägliches Brot, am lieber noch etwas Besseres als nur Brot, was auch immer wir gerne haben. Und dann irgendein ist, wenn alles stimmt in meinem Leben, ja, dann setze ich mich dann vielleicht noch für das Reich Gottes ein, wenn ich dann nicht schon 80 war. Dann gehe ich dann vielleicht für den Herrn noch. Wenn es mir dann gut geht und ich weiss ich nicht, was ich habe, pensioniert bin und Zeit bin, aber jetzt die Doppelbelastung von Arbeiten und noch Reich Gottes, das verträge ich dann nicht. Aber wenn ich pensioniert bin und wirklich genug Geld auf der Seite habe, dann nehme ich mir die Zeit und lade dann jede Woche jemanden ein. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Aber das Prinzip funktioniert diesen Weg. Zuerst Reich Gottes und nachher meine persönlichen Sachen. Und zuerst Reich Gottes. In Matthäus 6, 23 trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Die Versprechung, wenn wir das Vater unser leben, als zuerst sein Name geheiligt ist, sein Reich kommt, sein Wille geschieht. Wie fest ist es eigentlich mein Bedürfnis, dass sein Wille passiert? Wie fest ist es mein Bedürfnis, dass Menschen wirklich Jesus kennenlernen? Wie fest ist es mein Bedürfnis, dass das lebendige Wasser hier in diesem Tal, hier in der Schweiz, noch in Häuser reingeht? Wie fest ist es mein Bedürfnis, dass wirklich Erneuerung passiert hier auf dieser Erde? Dass Menschen noch gerettet werden, dass Menschen in eine Ewigkeit kommen. Und wie fest ist es einfach mein Bedürfnis, dass mein Leben stimmt. Und das hat der David er hat sein Haus hinten angestellt und hat wirklich in dem Willen vom Herrn laufen. Er hat das Land eingenommen, weil es verheissen war und weil er Recht geschaffen hat und eine Gerechtigkeit hat für sein Volk. Und wenn er nicht umgebracht hätte, dann hätten die anderen. Und er hat gewusst, das ist verheissen und das Land ist heute noch da und das Land steht heute noch. Karageten abfahren in der Luft, wo alle anderen nur träumen davon. Ich habe gerade ein Film gesehen von Israel, wie sie sind Karageten abholen. Aus der Herr verheißen. Wo willst du beim Herr mitkämpfen? Willst du mit dem Herr seiner Armee gehen? Dort, wo die Sachen verheißen sind, das, was sowieso wird kommen, ob du dabei bist oder nicht. Willst du mit dem Herr mitlaufen? Willst du die Zeichen und Wunder erleben? Willst du dabei sein, wenn Menschen zum Glauben kommen? Willst du etwas erleben mit dem Herr? Oder willst du den Herr einfach in deinem privaten Leben innen ganz schön haben? Das entscheidest du und das sieht man nicht von aussen. Wir sind genug, dass wir auch noch unser ganz privates Leben noch schön fromm anstreichen können. Ich habe gemerkt, als ich das vorbereitet habe, Herr, ich will wirklich hinter dir, mit dir. Und nicht hier stehe ich und sage immer, Herr, komm zu mir, Herr, komm zu mir, Herr, komm zu mir. Wird er nicht. Der Herr wird nicht Seiten wechseln, wegen dir und wegen mir nicht. Der Herr ist eine Seite. Und ich kann zu ihm oder ich kann nicht. Und ich kann jeden Tag wieder neu wählen. Wem glaube ich? Was will ich? Schaue ich auf Menschen? Oder schaue ich auf den Herr? Vertraue ich auf Menschen? Suche ich dort meine Hilfe? Nage ich denen das Ohr ab? Oder gehe ich zum Herr? Und sage, hey, deine Verheißungen, ich will laufen. Lache mich dabei sein, dort, wo das lebendige Wasser kommt. Lache mich dabei sein, dort, wo Reich Gottes passiert. Lach mich dabei sein, wenn die Verheißungen, die du noch hast für die Schweiz, wahr werden. Und dann der David im Psalm 26. Haben wir einfach gemerkt, das ist im David sein Herz, was steht. Prüfe mich, Herr, und erprobe mich. Läutere meine Nieren und mein Herz, denn deine Güte ist mir vor Augen und ich wandle in deiner Wahrheit. Ich sitze nicht bei falschen Menschen und habe nicht Gemeinschaft mit den Heuchlern. Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Wie fest suchen wir im Herrn seine Gegenwart? Wie fest will ich wirklich dort dabei sein? Wie lieb habe ich die Städte? Und wie fest will ich den Ort, wo seine Ehre wohnt? Und wie fest will ich einfach meins? Wir Menschen haben die Tendenz, das ist mir ganz klar, das ist etwas, wo wir uns wirklich dagegen entscheiden müssen, sonst wollen wir einfach, was wir wollen. Wir kommen als Egoisten auf die Welt und bleiben es meistens. Oder ganz sicher. Aber die Frage ist, ich entscheide mich immer wieder her. Ich will wirklich in deinem Reich dabei sein. Genau. Nachher im 10. hat der David wollen Barmherzigkeit erweisen an den Ammoniter. Einem von diesen Ammoniter ist der Vater gestorben und der David hat einfach gesagt, hey, ich will dem Barmherzigkeit erweisen. Er hat Männer losgeschickt und hat ihm gesagt, hey, ich will barmherzig sein mit dir. Und er hat das missinterpretiert, hat diesen Männern den Bart abgehauen und hat sie wieder heimgeschickt. Hat sie geschändet und sind wieder gegangen. Er hat sich von den falschen Leuten beraten und ist wieder heim. Missinterpretiert. Der David hat nachher die Männer, die heimgekommen sind, die geschändet worden sind, in eine Stadt da, dass sie sich erholen konnten, die Bärte wieder nachher gewachsen sind. Das muss ganz schlimm gewesen sein, so halb rasierte Bärte. Genau. Er hat sich eigentlich nicht in dem Sinn aufgeregt. Und der Herr war mit dem David, die haben nachher gezahlt. Die sind wirklich nachher drunter gekommen von Israel. Und die Leute haben langsam aber sicher gemerkt, hey, im Frieden zu lieben, tun wir uns glaub, lieber unterwerfen bei David. Wir gehen nicht kämpfen gegen ihn. Es sieht so aus, als würde er immer gewinnen. Es haben ein paar gemerkt, er hat es nicht gemerkt. Und einfach noch auch so, wieder so die David-Haltung. Wie reagiere ich? Erstens mal, wie schnell missinterpretiere ich? Wie schnell habe ich das Gefühl, ah, der hat jetzt etwas gegen mich. Dabei hat er gar nicht. Er meint es eigentlich gut. Wie schnell tun wir manchmal urteilen. Da, wo ich vorhin auch gesagt habe, so ein bisschen schwarz-weiß. Ah, das ist gut, das ist nicht gut. Ah, der hat jetzt etwas gegen mich genommen, weil er irgendetwas trifft von mir. Und was passiert mit mir, wenn ich selber missinterpretiert werde? Manchmal meint man etwas wirklich gut und es kommt einfach nicht so an. Was passiert denn? Warte, bis der Herr recht oder tue ich gerade selber? Der David hat gewartet und es ist passiert. Aber mir ist dann einfach auch, einfach so, dass das Schwarz-Weiß-Denken kommt wirklich nicht gut. So das schnelle Interpretieren. Der war jung, hat nicht auf die Alten gelost und hat einfach so schnell, ah nein, der meint es nicht gut. Und hat das ganze Volk, also hat alles verloren nachher. Auch manchmal bei uns ist man schon manchmal, ich kann nicht gerne noch überlegt, ob man gerade eine konkrete Situation sehen kann. Aber das habe ich schon manchmal gemerkt. Wenn man dann noch einmal nachfragt, merkt man plötzlich, ah, es war gar nicht so tragisch gewesen. Und manchmal kann ich mir so etwas überlegen und mich aufregen über etwas. Und das ist doch eh. Und dann gehe ich noch einmal nachfragen und merke, ah, das war ganz anders gemeint gewesen. Tun wir nicht schnell interpretieren. Nicht schnell denken, wir wissen, was schwarz und weiß ist, wir wissen, was richtig und was falsch ist. Sondern warten wir wirklich auf den Herrn.
Genau. Das ist die Situation, wo David im Kämpfen ist drin, damit. Er hat eine Serie finden in seinem Leben. Also in seinem Königreichsleben. Wir haben eine Serie finden in unserem Leben. Die Frage ist, wie gehen wir mit ihnen um? Und wir können wirklich David seinen Weg wählen. Und die finden wirklich bekämpft und wir können uns entscheiden, mit diesen Finden irgendetwas anderes zu machen. Und der David jetzt, ist jetzt hier dran, eigentlich aus mir jetzt so gut vorgelesen, 1. Mose 15, 18, ist also schon wirklich echt lang her. Wo der Abraham, nicht der Abraham, sondern noch der Abraham, die Verheißung bekommen hat, dass ihm das Land gehört, zwischen Nil und Euphrat. Das ist auch interessant. Das kommt immer wieder. Der Mose hat die Freiheit bekommen, der Josua hat sie dann auch wahr machen. Aber es ist interessant, wenn der Josua kennt, wisst ihr, okay, gewisse Orte haben sie nicht ganz konsequent durchgezogen. Und das hat Ärger gegeben. Der David hat genau immer noch den Ärger. Und genau mit dem Ärger ist jetzt zum Dealen. Und ich werde euch jetzt mal schauen, wie der Ärger heisst und wo der Ärger herkommt. Und ihr könnt euch gut überlegen, ob das könnt übersetzen könnt, euch ein eigenes Leben, wie das aussieht. Und zwar hat er gekämpft gegen die Philister, die Moabiter, die Aramäer, die Edomiter, die Amalekiter, die Ammoniter und noch ein paar andere Aramäer-Typen. Und das waren die Finden von David, und mit denen hat er zu tun gehabt. Wir müssen euch die Finden kurz ein bisschen anschauen und denken ein bisschen daran, dass wir gesagt haben, es gibt doch eine mögliche Übertragung in unser Leben. Anfra gibt es Finden wie die Philister. Die Philister, das war ein Volk, das durchgelebt hat, das war eines der kanonäischen Völker, das dort gelebt hat, beziehungsweise noch dort lebt. Heute heissen die anders. Heute heissen sie Palästinenser. Es ist genau der gleiche Ort. Es ist genau die Gegend. Gaza. Gaza-Streifen ist genau das Land, wo die Philister gelebt haben, wo die Philister ursprünglich hätten sollen vom David vertrieben, also nicht vom David, sondern woanders vertrieben werden, sie haben es nicht gemacht. Und der Gaza-Streifen, der ist geblieben. Und das hier, was wir lesen, ist 3000 Jahre her. He? Und wir haben heute immer noch genau das gleiche Gestürm. He? Gewisse finden sie hartnäckig. Ganz wichtig, ich sage nichts gegen Palästinenser. Aber ich sage ganz klar, dort ist ein Problem. Und zwar ein signifikantes Problem. Ärger für den David und für das ganze Volk Israel. Und heute hat der David nicht mehr, aber das Volk mit dem David Stern hat Ärger. Immer noch. Und zwar richtig. Zum Glück haben sie den Herr und den Dom. Der hilft ihnen signifikant gegen die philisterischen Angriffe. Aus dem Gaza-Streifen. Das ist einer von den Finden, die er gegen ihn gekämpft hat. Und er hat x-tausend Männer besiegt. Diverse Riesen hat er besiegt, oder Kosi, Golat ist wenigstens nicht der Einzige, es hat noch mehrere gegeben, und Gath. Gath ist eine von den fünf Hauptstädten der Philister, die gibt es nicht mehr. Die ist verschwunden. Genau gleich wie Ekron auch verschwunden ist, da gibt es noch ein paar Ruinen, von Gath gibt es gar nicht mehr. Und dann gibt es noch drei weitere Städte. Askelon, Gaza und, wie heisst die dritte? Hallo, auch mit da. Ashdod, ja, danke. Ashdod und Askelon gehören den Israeliten, Gaza nicht. Einfach interessant, wir schauen hier die Geschichte von David daher, vom Jahr 1000 vor Christus, und wenn wir heute schauen, passt es einfach wahnsinnig gut zusammen. Immer noch. Wenn die hat gekämpft und die hat er signifikant können dezimieren bzw. so unterwerfen und die haben dann entsprechend Tribut gezahlt. Und die haben sich einfach durch quer gestellt. Es gibt Finden, die sind uralt. Uralt in unserem Leben. Die kommen von irgendwo her und hocken einfach in unser Land. Und wir bringen sie fast nicht fort. Die, um Donnerstagabend waren, wussten genau, von was sie reden, wenn sie sagen, schlechte Lebensmuster. Matthias hat es so gut beschrieben. Das ist genau das, was wir davon reden. Schlechte Lebensmuster. Nachher hat er gekämpft gegen Moabiter. Moabiter. Das ist auch ein Volk, das immer Ärger gehabt damit. Das Lustige ist, dass seine Urgroßmutter schon Moabiterin war. Das zeigt aber einfach auch immer wieder, egal von welchem Volk dass du kommst, wenn du die richtige Seite wählst, zwar die vom Herrn, dann bist du gesegnet und bist gerettet. Und das kann jeder. Das ist immer ganz wichtig. Das kann jeder. Und jede. Es geht einfach darum, die richtige Seite zu wählen. Die Ruth hat die richtige Seite gewählt. Oh, das Volk Israel, das Volk Freund, das kommt mal besser, als das, wo ich ursprünglich herkomme. Ich wechsle doch das. Die Schweiz ist ein cooles Land. Das Reich Gottes ist tausendmal besser. Ich wechsle das Reich Gottes. Ich gehöre zum Reich Gottes. Und nebenbei bin ich Schweizer. Richtig. Oder? Alle anderen, Moabiter, ja genau, Moabiter, he? Wo kommen die Moabiter her? Moabiter, die sind verwandt mit dem Abraham, die kommen vom Lot. Da Ammoniter übrigens auch. Aber es ist noch etwas speziell, sowohl Moabiter wie Ammoniter als Volk, die sind verloren zwischenzeitlich, die sind irgendwo aufgegangen, auch in diesen vorderarabischen Völkern. Und die sind völlig verloren gegangen und haben doch eigentlich schon nicht einen wahnsinnig guten Ursprung gehabt, weil wir kennen vielleicht die Geschichte vom Lot noch, wenn wir sie nicht mehr kennen, ganz einfach, die beiden Töchter vom Lot sind zum Vater gegangen, damit sie Söhne bekommen. Und die zwei Söhne, das sind die Stammväter von der Ammoniter und von der Moabiter. Der Anfang war ursprünglich einfach mal schräg gewesen. Und die schrägen Völker, sie finden wurden von Israel und die schrägen Völker gibt es heute nicht mehr. Ganz kurz abgerissen. Zack. Und da in dieser Zeit war es so, dass er eben, interessant, bei den Moabitern hat er zwei Drittel Boden gelegt, umgebracht, ein Drittel hat gelebt, die anderen Drittel, die mussten nachher entsprechend Sklavendienst machen oder müssen entsprechend Fronarbeit leisten. Das klingt ein bisschen speziell, aber weißt, es ist glaube ich gut, wenn wir es herbringen, dass wir uns finden, können zu unserer eigenen Fronarbeit zwingen. Und der größte Teil davon eliminieren ist sowieso gut. Am besten ganz fort mit dem Finden in unserem Leben. Zorn, Beispiel. Möglichst alles fort mit. Es gibt noch einen heiligen Zorn, den gibt es wirklich und der ist in Ordnung. Das ist vielleicht ein knapp Drittel überlebt von den Moabitern. Die anderen zwei Drittel Zorn, fort mit. Den wollen wir nicht mehr. Der ist nicht gut, der ist nicht gesund, der hilft überhaupt nicht. Der tut nur weh. Und zwar mir und den anderen auch noch gut. Genau. Darum her, ganz offen, Hadadeser, Zoba, Hamat, das sind diverse Völker. Darum her, das sind ursprünglich syrische Völker dieser Gegend. Es gab x verschiedene Völker gegeben in der ganzen Region dort. Die einen von Zoba, das war östlich vom Jordan, gewesen. Dann hat es andere gegeben. Hadadeser war westlich vom Jordan, gewesen. Dann hat es die weiter oben gegeben. Hamat ist in der Nähe von Damaskus. Und Damaskus gibt es immer noch. Und Damaskus ist auch immer noch im Stress mit Israel. Das ist wirklich interessant. Und mit denen hat er gekämpft und die haben ziemlich blutet. Die haben x-mal Sachen verloren, die haben knapp 7000 Ross verloren, 21.000, 22.000 Mal, 40.000 Mal. Unter anderem, weil sie nicht auf das gehört haben, was Man hat es auch darauf hören, sondern auf falscher Rat. Und dann haben sie sich gefunden, stellen wir uns gegen David. Weil der hat uns nur bescheissen, hat uns gar nicht ein Ding servieren. Und das ist absolut hinten raus, der Schuss, und zwar gröber. Das hat 40'000 Mark gekostet und sie absolut Feldherr. Und von denen haben sie Preise gezahlt. Hat sich nicht rentiert. He? Wirklich nicht. Interessant, sowohl die Philister als auch die Aramäer sind immer noch dort. Die einen sind Zürich, die anderen sind im Gazastreifen. Immer noch dort. Die Moabiter sind fort, die Edomiter. Was ist denn das für ein Volk, die Edomiter? Das sind die Nachkommen von Esau. Und die Amalekiter übrigens auch. Wobei geht es nicht mehr. Die ist ja verschwunden. Amalek ist klar, hat es ganz klar geheissen. Dort wird entsprechend der Bann vollstrecken. Das muss. Das war ganz klar der Auftrag. Das war etwas, wo schon eigentlich der Saul zum Auftrag hatte. Das hat er nicht gemacht. Das ist gar nicht gut gekommen. Es hat ihn einfach ganz ein Königreich gekostet schlussendlich. Der Geist Gottes ist verschwunden von ihm. Er findet auch wieder, und das ist jetzt wichtig, er findet genau gleich wie der Edomiter, wie die Ammoniter und Moabiter. Verwandte. Verwandte. Verwandte finden. Verwandte finden. Was ist das bei uns? Alle schlechten Muster von euren Vorfahren. Dass sie Verwandte finden. Und die hat er auch. Die Frage ist, lebt ihr weiter mit den Verwandten finden oder nicht? Der David hat sich entschieden, ich mache es nicht. Er hat gewusst, dass sie Nachkommen von seinem Stammvater Abraham. Auf irgendeine Art und Weise. Verwandt mit ihm. Oder? Nein, brauche ich nicht. Die Ammoniter, Nachkommen von Benami, Sohn von der jüngeren Tochter von Lot. Und von Lot, haha. Schon speziell. Genau. Und die haben auch Ärger gehabt, und die haben eine Stadt gehabt namens Raba. Das war die Hauptstadt von den Ammoniter. Die Ammoniter waren im Osten vom Jordan, ein bisschen südlich, Osten vom Toten Meer. Und Raba gibt es nicht mehr. Raba gibt es nicht mehr, aber es gibt eine Stadt. In der Mitte von dieser Stadt ist ein Hügel, dort sind die Ruinen von Raba drauf, die Stadt heisst Amman. Wenn man etwas weiss, Geografie, weiss ich, das ist die Hauptstadt von Jordanien. Amman. Ich finde es lustig. Ammoniter. Und die Stadt heisst Amman. Hat so einen gewissen Einfluss. Es ist aber interessant. Jordanien ist eines der ganz wenigen Nachbarländer, die wirklich gute diplomatische Beziehungen unterhalten mit Israel. Vielleicht haben sie gleich etwas geschmeckt. Von dem, was wichtig wäre. Und so Zeug finde ich einfach interessant. Wir schauen hier Geschichte an vom Jahr 1000 vor Christus. Und wir schauen heute in diese Gegend. Und wenn wir schauen und es sehen und ein bisschen grösseren Blick haben, dann fällt es einfach auf. Es ist, wie es der Herr gesagt hat, schon damals. Und so sieht es aus. Und genau so ist es in unserem Leben. Es ist, wie der Herr sieht es. Und die Frage ist, ob ich es auch gesehen habe. Und der David hat es gesehen und entsprechend wirklich geschaut, dass er den Weg geht von dem her. Und all die Völker, all die sechs Völker, die haben alle zusammen, weil sie nicht komplett ausgelotet worden sind, das war nur eins höchstens gewesen nachher, die haben alle zusammen dem David Tribut gebracht. Haben Geld gebracht. Und was hat der David mit dem Geld gemacht? Hat er schon nichts gesagt zu dem? Aber schon nicht, gell? Nur, das wird ihm nicht unnötig wiederholen. He? 1. Chronik 18,8, Parallelkapitel zu 2. Samuel 8. Auch nahm David aus den Städten Hadadeses, Tiblat und Kum sehr viel Bronze. Davon machte Salomo das Eherne Meer und die Söhne die Gefäße aus Bronze. Was der David erobert hat, hat er für den Tempel auf die Seite getan. Gold, Silber und Bronze. Und das von dieser Stadt da jetzt ganz konkret. Das hat das bronzene Becken gegeben vor dem Tempel. Das grosse Waschbecken. Und auch nur auch für mich die Tatsache, dass der Herr sich nicht gewehrt hat gegen die Nutzung von diesen Materialien, zeigt mir, dass er einverstanden war mit dem, was David gemacht hat. Es ist wichtig, dass wir das ein bisschen verstehen. Denkt an den Psalm 60, wo sie herkommen, wo die Situation ist. Oder? Und alle Tribute, die sie daraus genommen haben, hat es entsprechend gebraucht, um den Tempel sauber zu vorbereiten. Und jetzt geht es weiter, es kommt der Vers im Ganagas stehen, spannend. Da war jetzt mal ein König, ein Aramäer-König. Hamat ist eine Stadt in Aram. Also aber Toi, der König von Hamat, hört, dass David die ganze Streitmacht hat, dieses geschlagen hatte, sandte seinen Sohn Hadoram zum König David in Frieden und Segen zu wünschen, weil er gegen Hadadeser gekämpft und geschlagen hatte. Denn Toi führte Krieg und Hadoram brachte mit sich silberne, goldene, bronzene Kleinode. Das ist eben das, was man noch machen könnte. Wenn man ein bisschen weiss ist, geht man her und macht Frieden mit dem David. Der hat das gemacht. Und der hat Ruhe gehabt nachher. Ganz im Gegensatz zum anderen, wo wir jetzt noch schnell anschauen, wo das mir angetönt hat im Kapitel 10, 2. Samuel 10, wo es ein bisschen anders gemacht hat. Und der hat es nicht ganz so clever gemacht. Das haben wir uns zusammen mal anschauen, wie das gegangen ist dort von dem her. Wie die Situation ist, mir erzählt wurde. Ich möchte noch aber ganz kurz wieder ein bisschen Hintergrund geben zu den Personen, die da sind. 2. Samuel 10, Vers 1. Und es begab sich danach, dass der König der Ammoniter starb und sein Sohn Hanun wurde König an seiner Stadt. Da sprach David, ich will Hanun, dem Sohn des Nahasch, Barmherzigkeit erweisen, wenn der Vater mir Barmherzigkeit erwiesen hat. Und David kommt hin und ließ trösten. Da. Und er ist aber leicht anders rausgekommen, als David gedacht hat. Und jetzt kurz zu dem Hanun und dem Nahasch. Der Hanun kommt nur hier vor und hat in der Kürze seine ganze Armee verloren. Der Nahasch, der kommt doch schon mal vor, oder ist mal vor in der Geschichte, die wir angeschaut haben. Und zwar ist der Nahasch der König von den Ammoniter, der gegen Jabesch gekämpft hat. Und Jabesch ist, vielleicht noch in der Geschichte von Jabesch, ist ja die gewesen, ganz am Anfang von Salbung von Saul, ist eben der Nahasch gekommen, der Ammoniterkönig, und Jabesch ist hergegangen und gesagt, ja, wir würden gerne Frieden mit euch machen und schauen, dass es gut kommt. Und er sagt, ja, ich mache Frieden mit euch, stichen auch nicht die Augen aus. Super König, hä? Der Nahasch. Bravo. Und er ist er also gut, los, 7 Tage gibt es Zeit, und dann, wenn es nicht klappt, können wir raus, kannst du die Augen ausstechen. Interessante Philosophie, haben wir schon einmal gesagt. Und dann kommt der Geist Gottes über den Saal. Der Saal geht, zieht das ganze Volk zusammen, nachdem er drinnen verstückelt, das ganze Volk verteilt hat, und sagt, und jetzt gehen wir. Und er besiegt den König Nahasch und rettet Jabesch. Und der König Nahasch hat scheinbar gemerkt, dass es nicht so gut Krisenessen ist mit den Juden. Und dieser Ritter gefunden, okay, Saul besiegt 1000, David 10'000. Ich glaube, ich schaue, dass ich mit dem David gut auskomme. Wie kann es sonst sein, dass David sagt, er hat mir Barmherzigkeit erwiesen? Ich glaube, er hat checken, dass er vielleicht gescheiter nicht Ärger hat mit dem David. Und jetzt der Sohn, offensichtlich, hat die Obersten gefragt von seinen Ammoniter und gefunden, und die haben ihn dann entsprechend ihm schlechten Rat gegeben. Und er ist teuer gestanden, und zwar sehr teuer. Es ist nicht das einzige Mal, wo sich ein König irgendwie beraten lässt. Und es ist schon interessant, gerade die Geschichte von den Königen von Israel und Juda war so, wenn die Könige auf den Rat von den Alten gelost haben, sind sie gut gefahren, wenn sie den Rat von den Jungen gelost haben, sind sie nicht gut gefahren. Sorry, ja, tut mir leid. Das beste Beispiel war der Rehabiam, der Sohn von Salomo. Der hat von den Alten, von David, von Salomo seinen Ratgeber, hat einen guten Rat bekommen. Dann hat er seine jungen Kollegen gefragt und gesagt, ja, was soll ich machen? Und die Jungen gesagt, ja, mach noch mehr Druck. Und die Alten gesagt, mach ein bisschen weniger Druck. Dann hat er mehr Druck gemacht. Das Volk Israel ist gekommen und gesagt, weißt du was? Was haben wir mit dir zu arbeiten? 11 von 12 Stämmen sind ihm abgewandert. So schnell hat er sein Königreich ruiniert. So ganz am Anfang von seinem Königtum. Schnell kurz noch 10% Führung auf dem Königreich, weil er auf einen schlechten Rat gelost hat. Und das ist mehrfach passiert. Es ist wichtig, schauen wir, dass wir den Rat von den Alten nicht unterschlägt. Mega wichtig. Wirklich wichtig. Und da hat eben der König dann schlussendlich nicht auf den Rat von Alten gehört. Du hast es nachher schlussendlich mit einem Joab und einem Abishai zu tun bekommen. Und jetzt kommen wir wieder zu den zwei interessanten Männern. Einmal mehr kommen sie führen. So spannend, oder? Genau. Zweite Samuel 10 ab Vers 6. Einfach kurz einmal den Abschnitt anschauen. Als aber die Ammoniter sahen, dass sie da vor David stinkend geworden waren, sandten sie ihn, waren die Armeer von Beth-Rimmon und die Armeer von Zobah und 20.000 Mann Fußvolk und vom König von Macha 1.000 Mann und Tob 12.000 Mann. Als das David hörte, sandte er Joab mit dem ganzen Heer der Kriegsleute. Und jetzt musst du gegen Joab kämpfen. Sehr schön, wunderbar. Jetzt müsst ihr hören, wie das gegangen ist. Die Ammoniter zogen aus, stellten sich auf den Kampf vor dem Eingang des Tores. Aramer, aber von Zobah, von Rehob, die Männer von Tob, von Macha, standen für sich auf einem freien Feld. Da nun Joab sah, dass der Angriff gegen ihn gerichtet war von vorn und hinten, wählte er aus der ganzen jungen Mannschaft dieser Leute aus und stellte sich den Aramer entgegen. Und das übrige Kriegsvolk tat unter der Hand seines Bruders Abishai, dass er sie gegen die Ammoniter aufstelle. Und sprach, werden mir die Aramäer überlegen sein, so komm ich zu Hilfe. Wenn aber die Ammoniter dir überlegen sein, so will ich dir zu Hilfe kommen. Sei getrost und lass uns stark sein für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr aber tue, was ihm gefällt. Das ist doch noch öppe ein General. Wir sind stark für unser Volk und der Herr soll machen, was ihm gefällt. Und der Herr hat gemacht, was ihm gefällt. Er hat beide Völker besiegt. Dann haben sie es noch nicht probiert, oder dann haben sie 40.000 Mark schnell kurzum verloren, bloß der Feldherr. Und von dann an war es nicht mehr lustig. Er hat Aramäer nicht mehr gefunden, jetzt wird nicht mehr gekämpft gegen David. Also nicht mehr gegen Abishai, gegen Joab. Und die zwei haben gekämpft und haben gewonnen. Zwei Männer, die wirklich mit David unterwegs waren. Zum Glück hat David damals, als Joab ein Seich gemacht hat, nicht umgetan. Er hat eine Menge guter Dienst erwiesen. Ein weiterer guter Dienst, kurz, habe ich heute Morgen vergessen. So geht es mir. Hauptstadt von Ammoniter, Rabba. 2. Samuel 12. Und jetzt der Joab. Vers 6. So kämpften Joab gegen Rabba, die Stadt der Ammoniter, und eroberte die Königsstadt und sandte Boten zu David und ließ ihm sagen, ich habe gekämpft gegen Rabba und auch die Wasserstadt eingenommen. So bring nun das übrige Kriegsvolk zusammen und belagere die Stadt und erobere sie, damit nicht ich sie erobere mein Name und mein Name über ihr ausgerufen werde. Hä? Das ist jemand noch ein loyaler General. David, komm, König, komm, und jetzt erobern wir sie. Dann steht nämlich dein Name dort, wo du der Höchste bist und nicht ich. Finde ich sensationell. So hat Joab gekämpft für David. Und hat allen finden, den Stecker gezogen. Konsequent. So einen General sollten wir in unserem Leben. Weißt du, wie er heisst? Lion of Judah heisst er. Der Löwe von Judah. Der kämpft für uns und der gewinnt. Es ist nur die Frage, ob wir ihn anstellen oder nicht. Ich will nicht Mut machen, stellen ihn an, weil er gewinnt. Und der für sie ist kein unschuldig Blut. Das kommt noch dazu. Nur einer frutscht, bis jetzt hat er einen frutscht, der zweite kommt später, oder erst noch frutscht, der ist der Abner gewesen, ist nicht gut gewesen. Beim Herrn passiert das nicht, der frutscht in einen falschen. Ja, und so hat er gekämpft. So hat er gekämpft und x Sachen Robber für seinen Tempelbau. Genau. Der David war ein Mann, der wirklich von ganzem Herzen den Herrn gesucht hat, immer wieder. Und er war in Not für sein Volk. Er hat gemerkt, dass sein Volk leidet. Der Psalm 60 drückt so gut aus, Herr, hilf mir, Menschen helfen nicht. Aber du musst mir helfen, wenn du mir hilfst, dann besiege ich dich finden. Und er hat es gemacht und hat das erste Mal in der Geschichte vom Volk Israel endlich das Land erobert, wo er eigentlich schon x 100 Jahre vorher verheißen war. Er hat das erste Mal die Landesgrenze von Israel so hergebracht, wie es der Herr wollte. Das allererste Mal von Damaskus bis auf Ägypten. Weil er wirklich von ganzem Herzen den Willen Gottes tun soll. Dir ist ein Land verheißen. Der Herr verheißt jedem Einzelnen von euch ein Land. Die Frage ist, nehmen wir es ein oder nehmen wir es nicht ein? Nehmen wir es ein. Es geht nur mit dem Herrn. Aber der Herr will, dass wir es einnehmen können. Wir haben am Donnerstagabend ganz interessante Gedanken von Matthias gehört zum Thema Land einnehmen. Das war genau das Gleiche. Passt extrem gut zu dem, was wir hier anschauen. Nehmen wir sie. Schauen wir, dass wir wirklich entsprechend uns auf die Seite vom Herstellen und nicht Partner auch mit den Verwandten alten finden. Nicht. Schauen wir, dass wir diesen Weg laufen können. Ich habe heute Morgen noch über David seine interessanten Leute geredet. Ich glaube, ich tue das anders machen und es etwas ausführlicher machen. Das ist mega spannend, nämlich. Jetzt, dass es noch schnell anhängt, ist nämlich schade gewesen. Seien wir Menschen wie der David. Laufen wir mit dem Herr, damit wir unseren Finden besiegen können. Und wenn wir jetzt Finden in den Sinn kommen, wo du besiegen willst, dann red mit deinem Leiter darüber. Schau, dass du dich eben los wirst. Entweder sie gewinnen oder du. Weil das Interessante ist, die Finden, die bleiben nicht einfach ruhig hocken. Die breiten sich auch aus. Und je mehr Land, das sie einnehmen können, umso besser für sie und umso schlechter für uns. Wir haben schon mal gesagt, einfach ein kleines Beispiel. Wenn ein Kind viel zornig sein und rebellieren kann, bekommt es immer mehr Platz. Und bis die keine Rebellion oder Zorn draußen ist, das ist die Artneckung. Das ist die Anstrengung. Ich weiss, alle Eltern wissen jetzt ganz genau, von was sie reden. Und so müssen alle finden, genau gleich. Früh den Stecker ziehen. Und nicht gären. Darum sage ich, wenn ihr Finden habt, die euch jetzt auffallen, die loswerden sollte, redet mit euch noch Leiter. Der David hat mit dem Herrn geredet. Der hat ihm gesagt, was er machen soll. Er hat gekämpft und er hat gewonnen. Und mit dem Herrn kämpfen besiegen wir unsere Finden. Und das wünsche ich mir für uns allen. Amen.